Here's Welbeck, and he's rolled it for Bellerin and Ramsey! An Arsenal lead down the lane! The Gunners go ahead at Tottenham, and it's Aaron Ramsey on their day of need. Arsenal strike first.
Herzlich willkommen zur 19. Episode des Germancast Podcast, dem Podcast für den Arsenal Football Club. Wieder ein herzliches Willkommen hier von meiner Seite und auch von Felix, der natürlich auch wieder heute dabei ist. Ja, was wollen wir heute besprechen in der 19. Episode? Natürlich blicken wir zurück auf das North London Derby mit dem 2:2 an der White Hart Lane. Was haben wir für positive Sachen mitnehmen können? Was ist zu verbessern? Wo stehen wir? Ein kleiner Rundumblick von uns. Und dann natürlich als Hauptfokuspunkt dieser Special Edition vom Podcast heute der Blick auf das FA Cup Spiel bei Hull City am Dienstagabend. Ja, Felix, was sagst du? Rückblick, North London Derby 2:2. Am Ende eigentlich ein Ergebnis, mit dem wir ganz gut leben konnten.
Ja, ich denke, das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung, obwohl man eigentlich schon sagen musste, dass die Spurs in der ersten Halbzeit, oder zumindest in den ersten 30 bis 35 Minuten klar besser waren, eigentlich auch eine richtig gute Torchance hatten, wo Ospina gut gehalten hat. Und dann sind wir eigentlich mit dem ja etwas unerwarteten 1:0 dann besser ins Spiel gekommen. Und ich hatte dann eigentlich auch den Eindruck, dass wir mit der Führung wieder sicherer gespielt haben. Da kam so ein bisschen das Selbstvertrauen zurück. Die Pässe kamen wieder besser an. Die Laufwege haben gestimmt. Und in der zweiten Halbzeit ja hatten wir das Spiel eigentlich ganz gut unter Kontrolle, bis dann der Platzverweis kam. Und dann ja musste man Schlimmstes befürchten. Ist dann aber zum Glück nicht eingetreten, weil sich das Team nach dem Rückstand dann nochmal zusammengerissen hat. Und ja, eigentlich auch dann die Chance hatte, sogar noch zu gewinnen. Von daher denke ich, dass wenn man so die 90 Minuten betrachtet, ging der Punkt dann okay, vielleicht ein Fleißkärtchen für den Einsatz am Ende, wobei man sagen muss, dass von den Spielanteilen und auch von den Chancen, glaube ich, Tottenham insgesamt einen leichten Vorteil hatte und auch insgesamt die bessere Ausgangslage hatte, um das Spiel eigentlich zu gewinnen. Haben sie aber nicht.
Ja, das ist eben der entscheidende Punkt, haben sie nicht. Was ich ganz interessant war, also ich fand die rote Karte oder die gelb-rote Karte von Coquelin, hatte ich schon im Kopf als den Knackpunkt des Spiels in negativer Hinsicht, auch für den Blogbeitrag und auch für den heutigen Podcast. Im Endeffekt, trotz dieser zwei schnellen Gegentore unmittelbar danach, war es aber dann doch der Wendepunkt irgendwie in die gute Richtung in puncto Einsatz, dann der Wille und auch mal dieses Zusammenreißen. Also eigentlich sehr überraschend, weil wir mit 10 Mann im Endeffekt nachher besser und druckvoller gespielt haben und die Spurs besser im Griff hatten als mit 11. Und ja, das noch nicht mal, obwohl Walcott auf der Bank saß. Also wir waren tatsächlich mit 10 Mann. Es war durchaus überraschend und für mich auch der positive Punkt an dem ganzen Spiel, jetzt unabhängig davon, dass wir das Ding jetzt zwar nicht gewonnen haben, aber dass die Mannschaft scheinbar doch noch irgendwie in gewisser Weise so ein bisschen Leben in sich hat und Kampfgeist, den man ihr eigentlich in den letzten Spielen so nicht mehr zugetraut hat oder abgesprochen hat. Und das war eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Und dass auch Alexis dann das Tor macht, war vielleicht auch so ein bisschen bezeichnend dafür, dass dieser extra Einsatz oder die extra Wege, die man geht, dann durchaus belohnt werden. Und dass es auch vielleicht zeigt für die anderen ist, dass es auch belohnt werden kann, wenn man es macht. Und ich hatte es in dem Vorbericht ja auch schon mal angesprochen, dieser extra Weg, den Alexis immer macht und der einfach nicht belohnt worden ist, ist in dieser Szene einfach mal belohnt worden, nach dem super Pass von Bellerin, der, ich glaube, übrigens beide Tore vorbereitet hat. Obwohl er eigentlich in den letzten Spielen immer so ein bisschen, zumindest in der Defensive, so ein bisschen unsicher war, aber das ist einfach eine gute Qualität von ihm. Aber wie gesagt, auch aber Alexis einfach diesen Weg gegangen und dann einfach den Abschluss diesmal perfekt hingekriegt. Und es war, glaube ich, eine bezeichnete Situation eigentlich für die Mannschaft und vielleicht auch der Punkt, an dem man sich auch aufrichten sollte jetzt für das Spiel gegen Halle und auch die verbleibenden Spiele.
Okay, ja, was mir aufgefallen ist, der Witz war natürlich lustig, der rumging mit warum alle so erstaunt sind, dass wir mit 10 besser spielen können als mit 11 und dann, ja, wir spielen immer mit 10, wenn Walcott spielt, fand ich super. Ansonsten, ja, ich glaube, ich würde dich unterstützen und zu sagen, dass es dann auch das 1-2 positiv war, in dem, was den Spielverlauf angeht für uns, weil wir dann irgendwie doch ein bisschen gefordert waren. Man konnte natürlich aber auch gleichzeitig sehen, dass die Spurs danach ein bisschen zurückgeschaltet haben. Ich weiß nicht warum, vielleicht auch angesichts der vielen Spiele, die die machen. Und die haben natürlich auch gedacht, okay, gut, wir führen jetzt 2-1, wir sind ein Mann mehr. Ist also auch ein kleines Puzzleteil gewesen, das dafür gesorgt hat, dass wir vielleicht wieder besser ins Spiel gekommen sind. Aber insgesamt war es natürlich dann der Hauptgrund, dass ja, wir mehr gelaufen sind, glaube ich, und auch wieder mehr Einsatz gezeigt haben nach dem Rückstand. Und dann kriegst du ja auch Torchancen, weil wir haben die Spieler vorne, die immer ein oder zwei Leute auch an sich binden können. Das heißt, es werden auch Räume frei. Du musst sie dann halt einfach nur ausfüllen und dementsprechend halt mehr laufen. Und das ist etwas, was wir halt in den letzten Spielen vorher eigentlich nie so richtig hinbekommen haben, dass wir von unserer spielerischen Klasse und Überlegenheit, die wir eigentlich haben, das so zu nutzen, dass wir letztendlich auch viele Chancen kreieren und die dann auch irgendwie nutzen. Also uns wirklich in solche Positionen bringen, wo man sagen kann, okay, gut, das ist jetzt die Chance, wo man eigentlich nichts anderes mehr machen kann, als das Tor zu treffen. Und das haben wir dann bei den Spurs insgesamt 2-3 Mal echt gut gemacht. Und das Hauptunterschied ist natürlich auch gewesen, dass wir letztendlich von der Chancenverwertung sehr viel effizienter waren als bisher in der Rückserie seit Jahresbeginn. Also wir hatten ja, wenn man es überlegt, so 3-4 gute Torchancen und davon sind 2 reingegangen. Das war natürlich auch noch ein Faktor, der in irgendeiner Form dazu beigetragen hat, dass dieses Spiel 2-2 ausgegangen ist. Was ich noch ganz interessant fand und eigentlich, über was wir auch noch sprechen sollten, weil wir ja Wenger häufiger mal kritisiert haben, aber letztendlich hat er von der Aufstellung und auch von seinen Wechseln diesmal eigentlich wieder dafür gesorgt, dass er, dass wir auf den Spielverlauf sowohl selbst als auch auf die letzten Ergebnisse, die ja nicht so rosig waren, ganz gut reagiert haben. Also dieser Gips für Monreal-Wechsel war jetzt vielleicht ein bisschen erzwungen, aber zum Beispiel das Startelf-Debüt von Elneny und damit Ramsey auf die rechte Seite und dadurch das Mittelfeld ein bisschen enger gemacht haben, war eigentlich etwas, was in der ersten Halbzeit und bis zum Platzverweis von Conclin eigentlich exzellent aufgegangen ist. Das ist das eine. Und das zweite, auch die Einwechslung von Giroud dann nach dem Rückstand war letztendlich genau das Richtige, was die Mannschaft halt auch gebraucht hat. Und dann muss man Wenger an der Stelle dann auch mal loben, dass er durch seine Aufstellung und durch das Spiel vielleicht ein bisschen von der schlechten Ausgangslage vor dem Spiel ja egalisiert hat sozusagen. Und das hat eigentlich ganz gut aufgegangen. Etwas, was man von ihm jetzt nicht so häufig sieht, dass er durch seine Wechsel und auch seine taktische Aufstellung ja das Spiel ein wenig beeinflusst.
Definitiv, also es war eine Überraschung, da gebe ich dir recht, dass er eigentlich auf die Stärken des Gegners reagiert hat. Das macht er selten. Also grundsätzlich ist es ja auch immer eine Frage der Einstellung, wie handelst du das als ja sogenanntes Top-Team? Reagierst du auf Stärken der Gegner oder versuchst du einfach stumpf an deinem eigenen System festzuhalten? Aber wenn du gegen die Spurs spielst und die derzeit einfach einen offensiven Schwung haben, ein Gegenpressing, das ist wirklich sehr gut ist, dann war diese Doppel-6 mit Elneny und Coquelin eigentlich eine wirklich gute Idee. Und da muss man sagen, das war ein guter Schachzug, war Ramsey dann rauszunehmen auf die Außenseite. Birgt natürlich auch immer so ein bisschen das Risiko, falls es defensiv dann mit der Rückarbeit vielleicht nicht so gut klappt. Aber Bellerin, bis auf ja, bis zu unserer Führung hin war das eigentlich gar nicht so schlecht. Danach mit Giroud, das ist natürlich auch bezeichnend, dass er dann Giroud und Kempel im Endeffekt nachher bringt und auch Walcott immer noch weiter auf der Bank lässt. Das ist auch schon meiner Meinung nach ein klares Zeichen gewesen dafür, dass Walcott in der Rangordnung doch durchaus jetzt sehr gelitten hat und nach hinten gerückt ist. Völlig zu Recht auch, aber fand ich auch an den Wechseln dann im Endeffekt nachher bezeichnen. Und Elneny an sich fand ich echt sehr stark es war nicht sein Debüt in der Premier League, aber im Endeffekt sein Debüt von Beginn an. Was ich eben auch nicht schlecht fand, war eben, dass er auch oftmals versucht hat, die sicheren Pässe zu spielen, also nicht immer so ein Risikoding. Und als nachher Coquelin weg war, war er natürlich schon sehr, sehr gefordert, weil er die die Position dann als klassischer Sechser dann eigentlich alleine bekleiden musste. Und hat er eigentlich meiner Meinung nach gut gemacht. Klar, kann man immer noch was verbessern und ist er natürlich auch noch nicht ganz in der Premier League insofern angekommen, dass er sich an den Rhythmus noch gewöhnen muss und an die Intensität und die Schnelligkeit. Aber durchaus vielversprechend, kann man nicht anders sagen an der Stelle.
Ja, und vor allen Dingen dann so gespielt, dass es wenig risikoreich ist. Und das finde ich dann auch angemessen, als wenn du à la Flamini wieder irgend so einen Zirkuspass spielst oder dich irgendwie selbst in Bedrängnis bringst und dir dann nur mit einem Foul helfen kannst, um so einen Konter oder eventuell sogar ein Gegentor zu verhindern. Von daher finde ich, glaube ich, hat er sehr intelligent gespielt und auch selbst ganz gut eingeschätzt, was kann ich quasi spielen, was kann ich nicht spielen, und ja, hat im Endeffekt erstmal die sichere Variante gewählt, was ich vollkommen okay finde in der Phase und auch in der derzeitigen Lage. Mit einem Startelf-Debüt muss man sich jetzt nicht unbedingt 100% komplett beweisen und da alles riskieren. Dann lass uns doch einzelne Protagonisten und nochmal die Situation insgesamt kurz durchgehen und unsere Einschätzungen austauschen. Ospina im Tor für Cech, der 3 bis 4 Wochen wahrscheinlich fehlen wird. Also in der Regel ist es bei Torhütern ja immer so, dass das dann doch ein bisschen länger dauert wahrscheinlich, aber Wenger hat jetzt am letzten Freitag auf der Pressekonferenz gesagt, das sind es wohl 3 bis 4 Wochen, gucken wir mal. Man war natürlich so ein bisschen ängstlich, weil Ospina in der Vergangenheit, auch gerade in der Champions League, wenn er mal gespielt hat, eher durch Fehler aufgefallen ist als durch gute Leistung. Jetzt am Samstag muss man aber sagen, exzellent gehalten, mehrmals gut reagiert und auch insgesamt eigentlich die Sicherheit ausgestrahlt, die man eigentlich von der Nummer 1 haben will.
Ja, ohne Frage zustimmungsfähig. Also Ospina ist wirklich sehr gut drauf gewesen am Samstag. Ganz am Anfang insbesondere auch die Aktion mit Lamela, wo er den noch an den Knie kriegt und Ospina dann sich wirklich blitzschnell runterduckt. Klasse Parade muss man erstmal wirklich halten, auch aus der Entfernung. Und auch vor dem 1-1-Situation, als er den Ball noch quasi Millimeter vor der vollen Linienüberquerung dann da aufhielt, auch sehr stark. Also auf der Linie ist er ohnehin ein sehr, sehr guter Keeper. Das kann man nicht anders sagen. Und ich war überrascht. Ich hoffe, der kann das die nächsten Wochen halten, in denen Cech leider ausfällt. Das wäre wirklich sehr wichtig. Ist ein guter Rückhalt gewesen, im Unterschied zu so manchen Leuten in der Innenverteidigung, die wir aufgeboten haben.
Genau, das ist dann sozusagen mein Talking Point, über den ich gerne sprechen wollte, weil mir das aufgefallen ist und ich da auch so ein bisschen die Implikationen für die Zukunft eigentlich schon diskutiert hätte oder zumindest das auf dem Schirm haben würde gerne, weil ich fand, Mertesacker spielt insgesamt keine sehr gute Saison und wir sind defensiv sehr anfällig derzeit. Also wir bekommen im Vergleich zu vorherigen Saisonphasen relativ viele Gegentore, eigentlich auch sehr viele einfache Gegentore, finde ich. Jetzt die beiden Spurs-Treffer, wenn man das nochmal analysiert, das 1:1 ist eine Ecke, die kann man besser verteidigen, da ist Gabriel nicht eng genug an seinem Gegenspieler und dann ist auch der kurze Pfosten nicht gut besetzt, da ist also auch eine Lücke. Und beim 2:1 haben wir eigentlich Überzahl außen und Mertesacker verteidigt es nicht gut und dann ist Kane halt völlig frei auf dem oder dringt relativ frei in den Strafraum ein. Auch da müsste eigentlich zumindest noch einer stehen oder zumindest weiter rausrücken. Das sind dann so Sachen, wo ich sagen würde, gut, wir waren da in Unterzahl schon bei dem 2:1, aber das sind eigentlich so Sachen, solche Tore muss man eigentlich verteidigen. Da war jetzt eigentlich die Gefahr bei beiden nicht ganz so groß und da haben wir uns wieder blöd angestellt. Die Kombination Gabriel-Mertesacker gefiel mir so überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, inwieweit du das als ein relevantes Problem siehst, aber zum Beispiel Wenger hat ja auch häufiger gesagt, dass Gabriel immer noch Probleme mit der englischen Sprache hat und dementsprechend die Kommunikation schwer fällt zwischen den beiden. Wie siehst du das? Also ich war von der Kombination nicht begeistert und ich sehe jetzt auch nicht unbedingt so, dass Mertesacker noch 1-2 Spielzeiten in Zukunft unser Stamm-Innenverteidiger sein sollte, dürfte. Jedenfalls nicht mit der Leistung in den letzten Wochen eigentlich.
Wir haben das ja in der letzten Ausgabe, glaube ich, auch schon diskutiert mit einer Perspektive hinsichtlich des Sommers. Das war, meine ich, auch eine Frage eines Hörers. Und da waren wir ja auch schon so ein bisschen in diese Richtung, tendenziell basierend jetzt auf dem Alter der Innenverteidiger, gewesen, dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir uns nicht nur perspektivisch, sondern auch relativ zeitnah darum kümmern, dass wir da ja adäquaten Ersatz auch hinsichtlich beider, also Kostelny und Mertes Acker finden, um dann auch einen fließenden Übergang zu haben. Nur ich denke, also die Mertes Acker Leistung am Samstag fand ich ja, also es war jetzt nicht grottenschlecht oder so, aber das ist diese Situation bei dem 2-1, es ist ein ganz klarer Bock. Also da muss ich irgendwie agieren in einer Form, dass ich den Ball wegschlage, dass ich ihn wegrätsche ins Aus, wo auch immer hin. Aber ich darf mich da nicht so abkochen lassen als Weltmeister. Das geht nicht, weil das war eigentlich die Geschichte. Ich meine, klar trifft Kane nachher den Ball sensationell und da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und der war auch denke ich, nicht zu halten für Ospina in keinster Weise, aber die Situation und die Entstehung dahin, das ist ja der Punkt und da muss man sich wirklich überlegen, auf Dauer, ob man da diese Gefahr noch weitergeht, weil wenn man es mal wirklich betrachtet, was du auch gerade schon gesagt hast, wir kriegen oft sehr, sehr ja, einfache oder leicht taktisch verteidigbare Tore, auch gegen Barcelona war es der Fall, als er sehr weit vorne im Spielfeld war und dann dieser Konter kommt. Und das sind immer, ist immer auffällig, dass er sehr oft in der letzten Zeit, denke ich, untypisch für die Spielzeiten zuvor, immer einen sehr großen Bock drin hat. Also so einer ist irgendwie im Schnitt immer drin. Der rächt sich zwar nicht immer, aber immer häufiger führt es dann zu gefährlichen Situationen oder Folgesituationen, die zu Toren führen. Und da muss man echt schon drauf achten. Und die Kombi Gabriel Mertesacker, also die Kombi an sich, also Kuschelny Gabriel oder Mertesacker Gabriel ist insgesamt schlechter als eben Mertesacker und Kuschelny. Es hat vielleicht irgendwas mit der Kombination der beiden in der Spielweise zu tun. Vielleicht ist es auch das Sprachproblem, ich weiß es nicht. Also ich halte es schon für sehr wichtig, dass man die Basics oder zumindest so einen rudimentären Wortschatz hat, dass man wirklich die Kommunikation auf dem Platz eben handeln kann, weil da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist ein sechste Klasse-Niveau, wenn überhaupt. Also da muss ich irgendwie hinkriegen. Das kann auch nicht sein, dass das Spieler das nach einer längeren Zeit jetzt von einem, anderthalb Jahren nicht beherrschen. Also das ist schon ein Armutszeugnis. Aber fußballerisch die Kombi gefällt mir persönlich gar nicht und ist definitiv etwas, an dem wir arbeiten müssen. Und das glaube ich aber auch nicht durch eine interne Lösung möglich ist, weil Chambers in die Innenverteidigerposition auf Sicht gesehen, glaube ich, nicht so die optimale Variante ist. Also da muss man schon schauen, dass man vielleicht eine externe Lösung da durch einen Transfer im Sommer schon mal anstößt, um so auch Alternativen zu haben und das Ganze abzufangen für die nächsten Jahre.
Ja, vielleicht macht die oder vielleicht ist Mertesacker einfach verunsicherter, wenn er mit Kuschelny nicht zusammenspielt. Vielleicht heben die sich von der Leistung ja immer auch noch beide ein bisschen nach oben, aber es ist auf alle auffällig gewesen, dass Mertesacker in den letzten Spielen nicht ganz so gut agiert hat, wenngleich man es doch etwas differenzierter betrachten sollte, als ich das gerade eben. Nach dem Rückstand hat er mir dann doch besser gefallen noch. Also da gab es ein, zwei Situationen, wo er aufgrund seines Stellungsspiels wieder einen schnellen Konter von Tottenham wirklich gut unterbunden hat. Aber ihm fehlt halt die Schnelligkeit und gerade gegen solche Mannschaften wie Barcelona jetzt, teilweise auch gegen Man United, und gegen die Spurs, die halt echt das Mittelfeld schnell überbrücken und schnelle Stürmer auch haben, dann ist er eigentlich momentan nicht mehr derjenige, der da adäquat verteidigen kann. Gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Dann lass uns weitermachen. Gibt's auf der linken Seite auch da, kriegt man dann immer Bauchkrummeln, wenn man sieht, dass Monreal versehentlich auf der Bank sitzt und Gibbs spielt, aber Monreal war leicht angeschlagen mit Wadenproblem und Gibbs hat es auf links eigentlich auch ganz gut gemacht und hat eine seiner wenigen Chancen in dieser Saison bisher eigentlich ganz gut genutzt.
Ja, es war wieder ein Spiel gegen die Spurs, wie auch im Hinspiel, in dem er ja sogar getroffen hat. Und ich hatte am Anfang auch gedacht, ach du Gott, wie kann das werden? Da war noch nicht bekannt, dass Monreal leicht angeschlagen war. Aber im Endeffekt passte er eigentlich ganz gut als Gegenpart in dieses Tottenham-Pressing rein, aufgrund seiner Grundschnelligkeit. Das hat er gut gemacht und da hatte ich auch wirklich nichts dran auszusetzen. Also ich halte auf Dauer Monreal immer noch natürlich für den solideren und einfach konstanteren und besseren Abwehrspieler. Aber das war erfrischend zu sehen, dass er, ja, obwohl er wahrscheinlich kurzfristig reingekommen ist, einfach ja gut gestanden hat und auch ein gutes Spiel abliefern konnte, was ja auch durchaus wichtig ist, wenn man längere Zeit nicht regelmäßig spielt. Also definitiv, das war eine gute Leistung von Gibbs, ohne Frage.
Dann kurzer Kommentar noch zu Coquelin, eigentlich ziemlich gut gewesen im defensiven Mittelfeld, aber der Platzverweis war natürlich schon ärgerlich und auch völlig unnötig.
Es war einfach so eine dumme Aktion. Es war mehr so Flamini-Style eigentlich. Die erste Gelbe, okay, und dann musst du oder weißt du auch, dass du eigentlich gefährdet bist, insbesondere in einem Spiel dieser Dynamik. Also wenn jetzt El Neni nicht von Anfang an gespielt hätte, hätte ich in längerer Stelle auch Coquelin zur Halbzeit rausgenommen, aber die Option gab es einfach nicht. Und ich meine, die Option wäre gewesen, Flamini reinzutun. Aber das kann es eben auch nicht sein in so einem Spiel dann wahrscheinlich. Und dann an der Außenbahn, das war wieder so ein typisch unnötiges Tackle. Also der Tottenham-Spieler ist nun mal in einer Situation oder in einer Position, wo er nicht wirklich in dem Moment großen Schaden anrichten kann, wenn man vielleicht parallel neben ihm weiterläuft und somit eben ihn immer weiter Richtung Eckfahne drängt. Auf sich gesehen. Also völlig unnötig. Und das wusste er auch in dem Moment, wo er das Tackle angesetzt hat. Das hat man dann auch gesehen, dass ihm klar war, dass er da definitiv zu spät war. Und ich denke, es ist auch nicht zu diskutieren gewesen, dass es eine gelbe Karte ist. Im Endeffekt, was viel beunruhigender an der Aktion war, eben, dass wir danach direkt in völliger Panik und Auflösung irgendwie waren. Also anstatt mal zu sagen, okay, wir sind jetzt 10, wir müssen uns erstmal so fokussieren, müssen uns irgendwie zusammenschließen und jetzt erstmal hinten absolut dicht machen und erstmal stehen und erstmal diesen Schwung dieses Platzverweils, den Tottenham dann quasi oder auch die Zuschauer bekommen haben, erstmal rausnehmen und dämpfen, ist uns gar nicht gelungen. Also völlig, völlig geschwommen und dann auch die zwei Tore kassiert. Das war so ein bisschen das Entscheidende an der Stelle, was mich so ein bisschen beunruhigt hat. Im Endeffekt haben wir es ja nachher mit 10 Mann noch besser gemacht, hatte ich ja schon am Anfang gedacht, aber von Coquelin definitiv eine völlig blöde Aktion.
Heißt im Endeffekt auch, dass er im FA Cup Replay bei HL am Dienstag dann fehlen wird, ist vielleicht dann gar nicht so verkehrt, dann hat er mal einen Tag Pause, um drüber nachzudenken, aber wie gesagt, ich glaube, das war letztendlich ein bisschen zu viel Risiko und er weiß, glaube ich, am besten, dass er da hätte anders agieren müssen. Dann lass uns noch ganz kurz über die Offensive sprechen. Endlich mal wieder eine effiziente Chancenverwertung, hatte ich vorhin schon gesagt. Zumal wir 4 oder unter den Top 6 der Spieler in der Premier League mit der schlechtesten Chancenverwertung in dieser Saison sind 4 Spieler von Arsenal. Deswegen ja, muss man sagen, dass es auch aus der Sicht eigentlich ein kleiner Schritt nach vorne war, dass wir unsere Chancen wieder besser genutzt haben und auch insgesamt von der Spielweise vorne mit Alexis und Welbeck, die viel gearbeitet haben, die viele Wege zugelaufen sind, sah das schon wieder etwas dynamischer aus als in den letzten Spielen zuvor. Und ich glaube, Welbeck hat sehr viel Werbung gemacht für weitere Startelf-Einsätze, wenngleich man natürlich ein wenig mit Bedacht daran gehen muss, weil er doch sehr lange gefehlt hat. Und das sieht man ihm immer auch noch an. Aber zumindest jemand, auch im Vergleich zu Walcott, meine Meinung, der wirklich arbeitet und dadurch, dass er arbeitet, das Team eben auch ein wenig besser macht, weil er auch gegnerische Spieler unter Druck setzen kann.
Ja, Welbeck ist für mich eigentlich da vorne, obwohl er ja eigentlich so lange gefehlt hat und jetzt erst auch ein paar Spiele gemacht hat, eigentlich ein Spieler, auf den wir nur schwer jetzt verzichten können in dieser Phase, in der wir uns auch befinden, weil er diesen gewissen Druck einfach mitbringt und gleichzeitig gepaart mit dieser Körperpräsenz, die er einfach hat, also diese absolute Physis und dieses Durchtrainierte mit der Geschwindigkeit, die er auch ins eigene Spiel bringt und er haut sich ja auch wirklich in jeden Ball rein, er geht überall hinterher und ist auch kopfballmäßig vorne eine Gefahr und eine ganz gute Anspielposition und von daher für mich eindeutig eine Bereicherung nach seiner Rückkehr. war sowieso, also ich war von ihm von Beginn an, als wir ihn verpflichtet hatten, sowieso schon sehr begeistert. Aber durch diese eine Jahr quasi, in dem er fast gar nicht gespielt hat, hat man ihn so ein bisschen im Hinterkopf zwar noch gehabt, aber er war nicht mehr so präsent. Und diese Präsenz hat er eigentlich schlagartig auf den Platz gebracht und in bester und positiver Weise. Und in der Kombi mit ihm und Alexis zusammen haben wir dann wirklich auch richtigen Schwung vorne drin. Und das gefällt mir einfach richtig gut.
Dann lass uns doch abschließend für das North London Derby noch kurz erörtern, wo uns das sportlich in der Tabelle zurücklässt sozusagen. Wie schätzt du die Lage jetzt nach dem Spieltag insgesamt ein, vor dem Hintergrund, dass Leicester gewonnen hat, zwar knapp gegen Watford. Wie gesagt, Spurs und Arsenal teilen sich die Punkte und hinter uns gewinnen Man City gegen Aston Villa, West Ham durch ein spätes Tor noch bei Everton, aber United hat verloren bei West Brom. Wie siehst du das insgesamt jetzt von der Tabellenkonstellation?
Ja, super, also super eng, was den Blick nach hinten angeht, leider schon. Also da war ich gestern froh, dass dass United bei West Brom verloren hat. Das muss man wirklich sagen. Nach vorne, boah, brutal eigentlich, der Sieg dann noch von Leicester, wieder so ein 1-0. Mahrez aber, glaube ich, mit einer Wadenverletzung oder ein Hamstring oder so. Aber ja, boah, 8 Punkte, wir hatten es ja sowieso letzte Woche schon abgeschrieben, aber ja, das ist einfach auch für die absoluten Optimisten schon echt ein dickes Brett, vor allen Dingen, wenn man sieht, gegen wen Leicester noch zu spielen hat von der Tabellensituation. Da sind die meisten, glaube ich, jenseits der Platzierung 14, 15 oder so. Ich habe das, meine ich, am Wochenende irgendwo gelesen. Und ja, die Spurs, da die 3 Punkte, ist klar, wir müssen da weiter kämpfen, dass wir auch alleine nach hinten nicht durchgereicht werden, ist das alleine schon Pflicht, unabhängig von der Frage, ob man jetzt noch dran glaubt, dass man diesen Rückstand auf Leicester aufholen kann oder nicht. Aber City zum Beispiel mit einem Spiel weniger können uns überholen. West Ham hast du gerade schon angesprochen, spielen eine Bombensaison, da müssen wir sogar noch hin in den Upton Park, als letztes Spiel im Upton Park, bevor es dann ja rübergeht ins Olympiastadion. Und United, ich meine, der Vorteil bei United ist, dass sie sich teilweise sind die Deppen der Saison, da brauchen wir uns nicht zu unterhalten, auch wenn wir letzte Woche da verloren haben. Muss man schauen. Also, ja, Liverpool gestern auch noch mit so einem blöden Sieg am Ende, da habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert, aber ich meine, die sind, glaube ich, selber auch einfach zu unkonstant, dass die dann wirklich gefährlich werden könnten. Also von daher sind es wahrscheinlich eher so Mannschaften, die West Ham, die noch von hinten drücken, überraschenderweise. Und bei der Saison, die ja eigentlich sowieso insgesamt völlig verrückt und unvorhersehbar ist, sollte man wirklich zusehen, dass man seine Punkte jetzt holt und nicht zwingend vor dem Hintergrund, dass man Leicester noch kriegen kann, sondern einfach erstmal, um selber safe zu sein. Und alles, was dann noch nach vorne geht, ist gerne genommen und völlig okay, aber um nicht noch wirklich an der Stelle noch mehr vielleicht zu verlieren oder wegzuschmeißen.
Ja, ich glaube, das haben wir auch gesagt, Meisterschaftszug ist aus meiner Sicht abgefahren. Ich sehe nicht, wie wir auch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, glaube ich, im Vergleich zu Leicester diese 8 Punkte aufholen können. Und Wenger hat ja auch auf die Frage am Samstag, wie er jetzt den Meisterschaftskampf bewertet, gesagt, dazu kann er nichts mehr sagen. Ich glaube, dass Priorität muss jetzt haben, direkte Champions-League-Qualifikation, wenn man das irgendwie hinkriegt. Das wird schon schwer genug, weil Tottenham 3 Punkte vor uns ist und wie gesagt Man City dran ist und auch noch ein Spiel weniger haben und wir auch noch zu Man City Anfang Mai müssen. Das wird auf alle Fälle insgesamt sehr eng und ich glaube auch bis zum letzten Spieltag durchaus spannend und eigentlich ist jedes Spiel jetzt mehr als relevant und man kann sich weitere Punktverluste nach den ja wirklich vielen Niederlagen, die wir jetzt schon haben in der Rückserie, eigentlich nicht weiter erlauben. Insgesamt aber, wenn man das, glaube ich, mal einen Strich zieht unter das 2-2, ein kleiner Schritt nach vorne, vielleicht nicht vom Ergebnis, auch nicht so von der Spielweise, zumindest in der ersten Halbzeit, aber immerhin haben Einsatz, Leidenschaft und auch der Wille gepasst und dann hat man sich mit dem einen Punkt auf alle Fälle noch belohnt. Wir machen eine kurze Pause hier im Podcast und dann blicken wir gleich ganz ausführlich auf das FA Cup Replay am Dienstagabend bei Hull City. FA Cup Replay bei Hull City am Dienstagabend, 20 Uhr ist Anstoß, zu sehen bei Eurosport 1 im Free-TV. Von daher für Dienstagabend zumindest schon mal nichts vornehmen, weil es könnte ja auch durchaus sein, dass wir Verlängerung und Elfmeterschießen bestreiten müssen, hoffen wir aber mal nicht. Sollten wir weiterkommen, dann würde ein Viertelfinale gegen Watford auf dem Programm stehen. Das wäre dann am Sonntag um 14.30 Uhr. Auch das würde es bei Eurosport 1 zu sehen geben. Aber bevor wir über Watford diskutieren könnten, uns darüber Gedanken machen sollten, steht erstmal das Replay gegen Hull City an. Ja, ich glaube, Christian, wir sind uns einig, dass ein Weiterkommen absolute Pflicht ist. Es gibt eigentlich keine Option zum Ausscheiden.
Nicht wirklich. Also insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja die Meisterschaftszüge, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, eigentlich so gut wie aus dem Bahnhof sind, wenn nicht schon sogar darüber hinaus. Ist der FA Cup jetzt wieder das Prunkstück, auf das man sich irgendwie konzentrieren sollte? Und vor dem Hintergrund dieser drei Siege oder Gewinne hintereinander durchaus auch sehr reizvoll ist. Und ja, Hull City, klar, momentan immer noch in der zweiten Liga sehr stark, haben aber, meine ich, wenn ich es richtig verfolgt habe, am Wochenende auch federn lassen müssen.
Die haben am Wochenende spielfrei sogar gehabt.
Aber ach so, dann war das unter der Woche.
Genau, die haben Dienstagabend 1-0 bei Birmingham City verloren.
Genau, das war es. Okay, da hatte ich das jetzt von der zeitlichen Reihenfolge ein bisschen vertauscht. Ja, es ist natürlich bitter, wenn die am Wochenende frei hatten, sind sie es vielleicht erholter. Aber ich glaube auch diesmal wieder, dass Hull City den Fokus nicht auf den FA Cup legen wird und auch wieder entsprechend Wechsel einbauen wird. Also da gehe ich ganz stark von aus. Das heißt, wenn wir mit der stärksten Mannschaft dort antreten, wo ich von ausgehe, müssen wir dort einen Sieg einfach mitnehmen und die nächste Runde somit erreichen. Also da führt kein Weg dran vorbei.
Genau, Hull City ist derzeit Dritter in der Championship, 64 Punkte, haben insgesamt 4 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Burnley, bei einem Spiel weniger aber kämpfen natürlich auch noch um den direkten Aufstieg und sind derzeit eben mit Platz 3 nur in den Playoffs drin. Deswegen ja, schließe ich mich deiner Einschätzung absolut an, dass für die oberste Priorität natürlich der Wiederaufstieg in die Premier League hat. Und klar, der Motor ist bei denen ein bisschen in Stottern geraten. Die haben insgesamt aus den letzten 3 Spielen nur einen Sieg geholt. Aber wir haben ja auch nicht besser gespielt und unsere Bilanz ist ja jetzt auch nicht besser. Von daher glaube ich, dass das insgesamt, ja, wie so ein Pokalspiel halt ist, erstmal ausgeglichen ist, aber allein von der Qualität, die wir im Team haben, wie auch letztendlich von der Erfahrung und auch den unterschiedlichen Prioritäten bei beiden Vereinen, sind wir natürlich auch wenn es jetzt ein Zweitligist ist, der um den Aufstieg in die Premier League mitspielt, aus meiner Sicht eben klarer Favorit und so sollte man das Spiel eben auch angehen. Wie gesagt, wir haben ein paar Personalprobleme. Cech wird weiter fehlen natürlich. Koscielny ist fraglich. Wir nehmen den Podcast leider auf, bevor Arsene Wenger seine montägliche Pressekonferenz macht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Koscielny spielen wird. Wenger hatte am Freitag ja gesagt, dass dass der Einsatz jetzt am Wochenende viel zu früh kommt und er auch danach vorsichtig eher agieren wird. Ich glaube nicht, dass man ihn für dieses Pokalspiel riskieren wird. Und Coquelin ist natürlich auf alle Fälle gesperrt. Das heißt, wir können 2 Personalien jetzt oder 3 Personalien zumindest ganz kurz diskutieren. Würdest du die Kombination Mertesacker, Gabriel aufbrechen und vielleicht durch Chambers ersetzen? Einen von beiden, also ich würde dann eher Mertesacker Chambers sagen.
Wenn, dann würde ich auch Mertesacker Chambers sagen, alleine von der Warte her, dass man einen in Anführungsstrichen Erfahrenen da in der Innenverteidigung hat. Chambers wäre vielleicht auch eine Option, die gezogen werden könnte im defensiven Mittelfeld, wenn wir davon ausgehen, dass El Neni dort spielt, was glaube ich sehr unstrittig sein dürfte. Da stellt sich die Frage, wie man das kombiniert. Und das könnte man auch mit Chambers tun. Also Chambers ist definitiv ein Name, der da auf dem Teamsheet in irgendeiner Weise auftauchen könnte, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber ja, ich weiß es nicht, ob ich es in der Innenverteidigung... Ich würde wahrscheinlich in der Innenverteidigung belassen bei Mertesacker, Gabriel. Ich weiß aber auch nicht wirklich, warum. Also, es ist so eine Gefühlssache, dass ich glaube, dass Wenger die Kombination da belässt. maximal vielleicht in der Defensive austauscht, wie da Monreal gegen Gibbs, also zurücktauscht, wenn Monreal wieder komplett fit ist. Das wäre so defensiv technisch das, was ich vermute, was länger aufbieten wird.
Rein theoretisch könnte Chambers ja auch noch Rechtsverteidiger spielen und Bellerin eine Pause bekommen, aber halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Und andere Option wäre natürlich die Kombination Elneny-Flamini, der heute übrigens Geburtstag hat, Happy Birthday. Aber ich kann mal, also glaubst du, dass Flamini eine Option ist, über die Wenger nachdenkt? Oder die er bringen könnte?
Ich glaube, er denkt viel zu oft darüber nach, wenn man es mal irgendwie so beantworten will. Aber ich hoffe nicht. Also wir müssen das Stärkste aufbieten, was wir dort oder was wir haben einfach. Und da gehört er nicht dazu. Und dann würde ich lieber Ramsey wieder zurückziehen in die Mitte zusammen mit Elneny und dann irgendwie schauen, wie ich auf der Außenbahn alternativ agiere mit Möglichkeiten wie Campbell oder ähnlichem. Das halte ich für qualitativ eine bessere Entscheidung, als mich jetzt auf Flamini in irgendeiner Kombination oder Warte zu verlassen. Von daher würde ich das nicht tun.
Ja, das wäre ja auch meine präferierte Aufstellung, habe ich dir ja, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt. Ich würde Elneny und Ramsey im zentralen Mittelfeld spielen lassen, Campbell auf die rechte Seite und Giroud vorne drin. Vor dem Hintergrund, dass die Kombination Giroud-Kempe eigentlich ja auch beim Champions-League-Spiel gegen Olympiakos gut funktioniert hat. Alexis dann auf die linke Seite, Welbeck eine Pause geben, weil er doch relativ lange verletzt war und Wenger auch häufiger gesagt hat, dass ja man da so ein bisschen mit Bedacht an die Einsätze denken muss. Und so könnte man Welbeck dann immerhin noch von Beginn an, später von der Bank bringen. Und ich glaube, dann hat man eigentlich eine ganz gute Aufstellung. Ich befürchte so ein bisschen, vielleicht könnte das ja passieren, dass er Walcott bringt, einfach weil er jetzt am Samstag nicht gespielt hat und vielleicht schon so ein bisschen geschont wurde für den FA Cup. Aber ich kann mir eigentlich, also ich würde sagen, die Variante Campbell auf der rechten Seite halte ich aus zwei Gründen für überlegenswert. Zum einen hat er, wenn er gespielt hat, immer gute Leistungen gebracht. Auch gegen Swansea hat er ganz gut agiert. Und er ist halt auch jemand, der gut mit nach hinten arbeitet und dementsprechend die Flügel dann gut dicht macht und ja nicht nur durch seine Offensive, sondern eben auch durch seinen defensiven Einsatz überzeugt. Von daher ist das eigentlich eine Variante, über die man dann mal nachdenken kann. Und weil Kempe ja nie länger als 65 Minuten spielt, komischerweise, egal wie er agiert, wäre das dann eben vielleicht auch eine Variante zu sagen, gut, man wirft Kempe jetzt für 70 Minuten rein und dann kann man eine Welbeck immer noch für die rechte Seite bringen oder je nachdem durch ein bisschen umtauschen, vielleicht dann auch vorne als Stoßstürmer. Wie, oder auf was müsste man denn achten, wenn man gegen Hull spielt? Auch auf Basis unserer Erkenntnisse aus dem Hinspiel eigentlich. Gut, die haben einen ziemlich guten Torwart offensichtlich und verteidigen auch gut, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie die Taktik des Hinspiels in irgendeiner Form groß verändern. Ich denke, die werden erstmal sich hinten reinstellen und hoffen, dass sie möglichst lange auf 0-0 aus sind.
Ich glaube, ja, vor dem Hintergrund, dass sie zwar ein Heimspiel haben, kann man sicherlich mehr erwarten, als sie im Hinspiel rein von dem Beitrag zum Spiel geleistet haben. Aber sie werden sicherlich nicht auf Teufel komm raus offensiv spielen. Sie werden auch nicht dieses Pressing haben, was beispielsweise die Spurs am Wochenende haben, was uns entgegenkommen dürfte. Das heißt eigentlich, dass wir uns in einer klassischen Situation befinden, in der wir uns sehr, sehr oft befinden, dass wir das Spiel dominieren müssen, dass wir das Gros am Ballbesitz haben, was ja am Wochenende auch nicht zwingend immer der Fall war. Und dass wir daraus einfach eine Menge machen müssen, dass es natürlich auch teilweise schwer sein wird, wenn du eine massive Defensive hast und handballmäßig so ein bisschen um den Strafraum spielen musst. Aber da ist dann eben diese extra Kreativität gefragt. Da muss dann eben Özil vielleicht auch mal wieder einen durchstecken, da muss Alexis vielleicht mal einlaufen und all solche Geschichten. Ja, das wird sein einfach, dass das Spiel dann definitiv auch an der Kreativität, die wir selber an den Tag legen und an den Optionen, die wir selber aufbieten und die wir halt entgegenbringen, sicherlich entschieden wird. Und natürlich musst du dann auch hinten insofern sicher stehen, dass du bei Standards insbesondere gut verteidigst gegen Hall und dass du auch vermeidest vielleicht blöde Freistöße oder ähnliches in Strafraumnähe zu kriegen. Also eigentlich die Klassiker, die man so gegen ein Championship-Team, was aber an der Schwelle zur Premier League steht, einfach abrufen muss.
Ja, und vor allen Dingen wieder Konter unterbinden. Ich meine, wir sind immer von der Art und Weise, wie wir spielen und wie wir auch taktisch ausgerichtet sind, ja immer etwas anfälliger für Konter als andere Mannschaften. Und das hat man im Hinspiel auch mal ganz gut gesehen, dass wenn wir ein bisschen in Gefahr kommen, dann wenn Heil eben mal sehr schnell nach vorne spielt, auch teilweise mit langen Bällen, auch das sollte man versuchen in irgendeiner Form zu unterbinden auf alle Fälle. Gibt es von deiner Seite irgendwas noch zu besprechen? Für das Heilspiel oder sonst Arsenal bezogen?
Ja, gute Frage. Es gibt immer viel zu sprechen bei Arsenal, aber ich denke, dass einfach der Fokus jetzt auf dem Pokal liegen muss. Wir müssen da einfach am Dienstagabend eine super Leistung abliefern und auch den Schwung einfach mitnehmen, den wir uns durch dieses 2-2 dann Spurs irgendwie auch mental, glaube ich, geholt haben. Und ich hatte das auch im Blogbeitrag kurz angerissen, dass es ja oftmals bei Arsenal so ist, dass sie solche Erlebnisse irgendwie positiv verarbeiten können in einer Weise. Da hatte ich ja das Bayern-Spiel von vor ein paar Jahren als Referenz angeführt. Und ja, dass das vielleicht auch so ein Ding ist, wo man die ganze Mannschaft, das Umfeld, die Fans irgendwie wieder so mit ins Boot nehmen kann und mitnehmen kann und auf diesen Wembley-Zug aufspringt, um vielleicht das Ganze noch wieder in eine positive Richtung zu drehen, und es wäre schön, und wenn wir das schaffen können, wenn wir dadurch einfach mal wieder so ein bisschen positive Grundstimmung wieder reinkriegen, und das würde eigentlich allen, glaube ich, ganz gut tun.
Genau, und es geht ja Schlag auf Schlag, dann Sonntag gleich, eventuell Sonntag dann gleich weiter mit dem Viertelfinale. Das würde bedeuten, dass unser Premier League-Spiel gegen West Brom, was für den Samstagabend 18.30 Uhr Termin ist, dann natürlich verlegt wird. Und sollten wir, wovon wir nicht ausgehen und was wir auch nicht hoffen, ausscheiden am Dienstagabend, dann spielen wir natürlich Samstagabend Premier League, wenn nicht am Sonntag um 2:30 Viertelfinale zu Hause gegen Watford. Und auch da, auch dieses Spiel muss man, sollte es dazu kommen, natürlich auf alle Fälle gewinnen.
Ja, definitiv. So oder so muss am Samstag oder Sonntag auch ein Sieg her, egal in welchem Wettbewerb, in welcher Konstellation. Und ja, es wäre vielleicht auch nicht schlecht, sollte man dann in das Viertelfinale einziehen und dann mit dem Heimspiel gegen Watford die Möglichkeit zu haben, gleich dieses Wembley-Feeling verwirklichen zu können. Ja, wäre eine klasse Sache. Und ja, fingers crossed, dass wir Dienstagabend da was abliefern, was sich gewaschen hat.
Genau, dann würde ich sagen, können wir eigentlich fast schon den Podcast abschließen. Wir können bei der Gelegenheit natürlich nochmal darauf hinweisen, Christian, möchtest du das tun, wie man uns erreichen kann, Kommentare, Fragen und Feedback geben kann. Do it.
Selbstverständlich. Auch dass hier eine Special Edition ist und natürlich nur die absoluten Insider zuhören, wollen wir natürlich auch wieder darauf hinweisen, so wie wir es immer tun. Da könnt ihr uns mailen, twittern und alles, was geht, unter germgunners@googlemail.com, über Twitter an Felix@Minispolis, an mich@germgunners, #GGPodcast verwenden wäre ganz nett, über Facebook, facebook.com/germgunner oder einfach klassisch über die Comments im Blog germgunners.com. Ja, alles, was euch auf der Seele liegt, schreibt es, macht raus, was ihr wollt. Wir agieren dazu und wir freuen uns über jeden Kommentar und freuen uns darüber, wenn euch das Spaß macht, was wir hier machen, und nutzt die Kanäle und ja, schreibt, bis die Finger wund sind.
Wir lesen es zumindest.
Ja, wir lesen alles und wir antworten eigentlich auch auf alles, also zumindest so schnell wie möglich, wenn uns das zwischendurch möglich ist, und da haben wir gar kein Problem mit, und ihr könnt uns auch sonst eure Sorgen einfach schreiben, also wir können auf allen Ebenen agieren.
Ja, lassen wir das mal so stehen. Dann war das mit Episode 19 vom German Gunners Podcast. Wir werden uns sicherlich demnächst wieder hören, wenn wir zurückblicken auf die bisherigen Spiele und wenn wir natürlich wieder eine Vorausschau machen auf die nächsten Aufgaben. Ja, wir sagen euch bei Gelegenheit, wann es den nächsten Podcast gibt, über die eben genannten Kanäle und ja, Daumen drücken für Dienstagabend, für das kommende Wochenende und dann schauen wir mal, wie wir in das letzte Saisondrittel starten. Auch das werden wir natürlich ausführlich hier im German Gunners Podcast betrachten. Dann, ja, von meiner Seite euch eine schöne und erfolgreiche Woche und bis demnächst.
Macht's gut, ciao.